Haus 1. Wir machen Podcasts.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 576. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute einen Teil von Goethe vor, von der italienischen Reise. Der ist mittlerweile in, ich habe es eben noch nachgeguckt, in einem Ort namens Terni angekommen, 27. Oktober abends. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke ist jetzt das Gedicht Die Ashanti dran. Ich hoffe, das ist korrekt ausgesprochen, vielleicht auch Ascanti, wer weiß das schon. Ganz am Anfang steht irgendwas auf Französisch. Ihr werdet euren Spaß damit haben, wie ich das ausspreche. Seid gespannt. Nein, dann könnt ihr gar nicht einschlafen. Davor erzähle ich euch ein bisschen was zum Einschlafen. Ich habe heute gar keinen großartigen Plan, worum es geht. Ich werde euch ein bisschen was von einer Reise nach Frankfurt erzählen. Eventuell ist etwas von meiner neuen Solaranlage, die jetzt in Betrieb ist. Ja, und davor gibt es aber einen Haltungsblock, der dran ist, weil dies eine gerade Sendung ist und ich ein bisschen Haltung zeigen will. Und davor kommt aber noch Werbung. Entschuldigung, natürlich keine Werbung, also keine bezahlte Werbung. Stattdessen wollte ich euch alle einfach nur noch gibt jetzt im Wildwuchs-Shop. Es gibt auch nur noch das bockige Schaf. Das wilde Schaf ist ausverkauft, das leichte Bier, die Holunderschorle. Wer das Bier trinken möchte, kann einfach die wilde Holle kaufen. Das ist das gleiche Bier, hat nur nicht das schicke Etikett. Es gibt auch noch das bockige Schaf. Das ist ein Starkbier. Eigentlich Bock Orange, kann man auch als Bock Orange kaufen, aber vielleicht will sich ja noch der ein oder andere so eine Flasche ins Regal stellen. Kostet 2,69 €. Versand ist leider teuer, bietet sich an, dann mehrere Flaschen zu kaufen. Man kann ja auch verschiedene Flaschen, andere Biere von Wildwuchs kaufen und dieses schicke blaue T-Shirt mit dem Wildwuchs-Logo, das habe ich auch, keine Ahnung was. Genau, aber da habt ihr jetzt quasi die letzte Chance, so ein Bier zu bekommen. Es hat sich nicht so schnell und so reißend und gut verkauft, wie wir das gehofft hatten. Deswegen werden wir wahrscheinlich kein weiteres Einschlafenbier aufsetzen. Es war trotzdem eine lustige, tolle Aktion. Ganz lieben Dank an Wildwuchs für die Möglichkeit, ein Einschlafen-Podcast-Bier zu haben. Zu meinem Geburtstag letztes Jahr, als ich 50 und der Podcast, wie alt ist er geworden? 14. Genau, dieses Jahr wird der Podcast 15 Jahre alt. So, ein weiterer Werbeblock und der ist jetzt wirklich wichtig, wenn ihr in Hamburg seid am 24. Mai 2025, dieses Jahr, das ist in knapp 2 Wochen, dann seid ihr eingeladen zu einem Konzert, ein ganz besonderes Konzert, denn Roland, ein guter Freund von mir, ist 50 geworden, im März schon. Er feiert seinen 50. Geburtstag mit anderen Leuten zusammen, mit denen er früher zusammen Musik gemacht hat. Und die hatten die Idee, ein Buchholz-Revival zu machen. Denn wir sind alle damals in der Buchholzer Musikszene gewesen. Buchholz in der Nordheide. Kleines Städtchen hier südlich von Hamburg. Und es gab damals, als ich jung war, eine sehr aktive Musikszene. Und viele von den Bands, die es damals gab, zwei von denen, wo ich auch mitgespielt habe, spielen dort. Das ist in der Landgangbrauerei ab 19 Uhr. Wenn ihr in Buchholz wohnt, dann gibt's sogar einen Shuttlebus. Es gibt einen richtigen Bus, der fährt vom Buchholzer Zopp um 16.30 Uhr oder so zur Landgangbrauerei, parkt da und fährt nach dem Event wieder zurück. Also ein richtiger Linien-Sonderbus fährt dann da. Und es gibt 7 Bands oder 8 Live-Bands. Alle spielen so 4 Songs, die sie halt wieder rausgekramt haben. Ich bin dort mit meiner ersten Rockband. Meine allererste Band hieß Pasca. Da gibt es eine Episode zu, in was für Bands ich eingespielt habe. Zweite Band war meine erste richtige Rockband, war Remedy. Hardrock, ja, vom Feinsten, so wie man das damals gemacht hat. Strophe, Refrain. Mittelteil, Solo, keine Ahnung, los geht's. Einfach gestrickt, aber halt schöner Hardrock. Ich habe die 4 Songs, die wir spielen werden, heute gerade wieder geübt und es macht einen Heidenspaß. Und später am Abend, ich glaube sogar als letztes, tritt dann Vermilion auf, meine ja sehr technisch angehauchte Metal-Band. Ist das Metal, ist es Hardrock? Wer weiß das schon? Da nur mit einer Gitarre. Remedy hat 2 Gitarren, Vermilion 1 Gitarre, verzerrter Bass und alles ein bisschen komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Das heißt, da mussten wir mehrfach üben. Ich glaube, wir haben 3 oder 4 Mal bereits geübt und proben am Sonntag nochmal. Für Remedy reicht eine Probe. Das ist also ein bisschen einfacher und langsamer auch und nicht so komplex und kompliziert. Genau, Vermilion spielt dann als letztes. Ich bin sehr gespannt, ob ich dann noch spielen kann, ob das alles noch klappt. Aber wir haben geübt, ganz oft. Und ich glaube, Vermilion wird auch weiter spielen. Also das ist eine Reunion und nicht nur ein Revival oder andersrum, wo es der Unterschied. Also Vermilion wird es weiterhin geben, nehme ich an. Remedy ist so eine einmalige Gelegenheit, die nochmal zu sehen. Remedy gab es 1992 bis 1995, dann hat sich die Band leider aufgelöst. Also jetzt seit 30 Jahren schon nicht mehr. Ja, das ist der Werbeblock. Kauft Bier und kommt zu diesem Konzert. Eintritt ist frei, gibt sogar ein bisschen Freibier. Das wird allerdings wahrscheinlich schnell ausgetrunken sein. Und dann gibt's aber das leckere Bier von der Landgang Brauerei. Das ist wirklich ziemlich gut. Und den ganzen Abend laute Musik. Bringt euch Ohrenstöpsel mit und genießt den Abend. Jetzt kommt hier eine Kapitelmarke für den Haltungsblock. Danach gibt's dann eine weitere Kapitelmarke, wenn es in den Entspannungsblock geht oder ein Entspannungsteil, das ist ja kein Block. Im heutigen Haltungsblock, den ihr gerne überspringen könnt, wenn ihr dazu nicht einschlafen könnt, geht es um Kompromisse. Denn ich habe eine Haltung zu Kompromisse, die jeder mit sich selbst eingehen muss. So, der Anlass zu diesem Gedanken war, dass mir etwas vorgeworfen worden ist und da ist mir klar geworden, das ist korrekt, der Vorwurf ist korrekt, ich gehe diesen Kompromiss mit mir selbst aber trotzdem ein. Es ist so, dass niemand perfekt sein kann und es gibt bestimmte Sachen, die darf man nicht tun, die sollte man nicht tun, andere Sachen sollte man nicht tun aus so einem moralischen Grund, aber davon gibt es einfach viel zu viele Dinge, die man täglich entscheiden muss, die man machen kann. Einige davon weiß man nicht. Also man lernt ja auch immer noch mal mit dazu. Und das ist auch richtig und gut so. Es geht dann eher um die Frage, wenn man es denn weiß, geht man dann einen Kompromiss ein mit sich selbst oder nicht? Oder was macht man denn eigentlich? Ein Beispiel ist Fleisch essen. Ne? Jeder Mensch weiß, die Produktion von Fleisch verbraucht sehr viel Wasser und erzeugt sehr viel CO2, erzeugt Tierleid, gerade Billigfleisch, es wird auch übrigens Billiglohnsektor, Menschen werden ausgebeutet, Tiere werden nicht schön behandelt, es wird sehr viel Müll produziert, also die Tiere werden gar nicht ganz aufgegessen und landen dann einfach im Müll. Das ist alles nicht schön. So, und deswegen, also es gibt ganz viele Gründe, warum man eigentlich vegetarisch leben sollte oder sogar vegan. Und trotzdem esse ich Fleisch. Nicht viel, nicht oft. Aber ich habe für mich entschieden, ja, das ist alles richtig. Und ich möchte tatsächlich weniger Fleisch essen. Aber aus irgendeinem Grund schaffe ich es halt nicht vollständig. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich denke, ja, hier gibt's gerade nichts anderes oder es gibt keine gute Alternative. Und dann gibt's Leute, die sind kompromisslos und sagen, nee, ja, es gibt immer Alternativen, sonst esse ich halt nichts. Und das ist natürlich gut. Ich finde es toll, wenn Leute dann mit dieser Sache kompromisslos umgehen. Das ist stark. Aber man kann nicht von jedem und allen erwarten, dass sie in allen Belangen immer kompromisslos sind und dann quasi als Heilige über die Erde wandeln und immer alles richtig machen. So, das bedeutet in diesem Beispiel, aber das ist eben, wie gesagt, nur ein Beispiel von vielen, wird klar, man muss Kompromisse mit sich selber finden. Wenn man sich selber einer Sache nicht bewusst ist, also wenn man nicht weiß, dass Fleischkonsum problematisch ist für die eigene Gesundheit, für das Tierwohl, für CO2-Produktion, für alles Mögliche, dann braucht man diesen Kompromiss nicht einzugehen, sondern kann einfach frei sein und essen, was man möchte. Aber sobald man davon weiß, und ich glaube, heutzutage hat man bei diesem Thema wenig Chancen, das nicht zu wissen, dann muss man halt überlegen, bin ich jetzt hier kompromisslos und höre komplett auf, tierische Produkte zu mir zu nehmen, oder gehe ich einen Kompromiss ein und weiß zwar, dass es nicht optimal ist, aber ich versuche zumindest zu reduzieren. Also ich habe meinen Fleischkonsum ganz stark eingeschränkt, esse wirklich nur noch sehr selten Fleisch, aber ich kann halt irgendwie nicht ganz drauf verzichten, weil man eben an vielen anderen Stellen auch schon Kompromisse eingeht. Und meine Haltung dazu ist, deswegen habe ich das hier in den Haltungsblock genommen, das ist okay. Niemand ist heilig, niemand ist fehlerfrei und perfekt. Und niemand sollte das von irgendwem anders erwarten, dass er fehlerfrei und perfekt ist. So, was man natürlich machen kann, wenn man meint, dass die Person die Problematik vielleicht gar nicht kennt, sie auf die Problematik hinzuweisen. Zum Beispiel, hey, wusstest du eigentlich, dass Fleischkonsum problematisch ist? Mittlerweile weiß das da jeder, aber in anderen Bereichen ist das vielleicht nicht bekannt. Zum Beispiel das Thema Katzen. Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie viele Vögel und andere Kleintiere von Katzen getötet werden. Und zwar nicht mal unbedingt zum Fressen, zur Ernährung. Die meisten Hauskatzen brauchen das nicht, denn die kriegen die Ernährung von der Familie, wo sie wohnen, oder vom Bauernhof, wo sie wohnen, sondern tatsächlich aus Spieltrieb und Jagdtrieb werden dann Vögel getötet und dann aber gar nicht gegessen, sondern mehr so zum Spiel. Und das ist schrecklich. So, wenn man denkt, dass das eine Person nicht weiß, kann man der das erzählen, dann weiß sie das, dann kann sie selber entscheiden, ob sie diesen Kompromiss eingeht, trotzdem Katzen zu haben, aus welchen Gründen dann noch immer Katzen wichtiger sind als die Vögel, die durch die Katzen sterben. Aber wenigstens hat die Person dann die eigene Wahl. Und das finde ich wichtig, dass man die eigene Wahl hat. Also bei uns zum Beispiel waren Katzen wichtiger als die Vögel, die dann im Garten getötet werden. Aus emotionalen und therapeutischen Gründen. So, und da habe ich halt dann die Entscheidung so getroffen, dass mir das einfach wichtiger ist. Und dann ist dieser Kompromiss für mich bewusst. Ich meine, wir sind nicht doof, wir sehen, dass halt ab und zu mal ein Vogel drin ist. Insgesamt ist das bei 2 Jahren Ivy und 1 Jahr Juna und Loki, denen es übrigens allen 3 sehr gut geht, hat Ivy das 2-mal gemacht in 2 Jahren und Loki hat leider auch schon 3 Vögel erlegt. Der ist da ein bisschen aktiver in nur 1 Jahr, Juna noch gar nicht. Und das ist schade. Ich bin bei jedem Vogel traurig. Der tut mir leid, vor allem, weil er dann eben auch nicht gefressen wird, sondern nur irgendwie damit gespielt wird. Es ist übrigens auch echt ätzend, wenn das ganze Haus dann voller Vogelfedern ist. Die Katzen werden dann ausgeschimpft. Klar könnte ich auch sagen, okay, als Kompromiss werden die Katzen eingesperrt und sind jetzt halt drinnen Katzen. Das tut aber auch den Katzen nicht gut. So, und das, deswegen leben wir damit, mit diesem mentalen Kompromiss, dass leider ein paar Vögel sterben. Ich glaube, es gibt aktuell auch ein hohes Bewusstsein dafür, wie viele Vögel durch Katzen sterben, weil ja von den Gegnern der Windenergie immer behauptet wird, so, ja, Windenergie ist so furchtbar, weil dadurch so viele Vögel sterben. Rotmilan, großes Problem. Und dann die Gegner dieser Gegner sagen dann immer, naja, schau doch mal, wo wirklich viele Vögel sterben und Katzen töten irgendwie, weiß ich, 100-mal so viele Vögel wie Windräder. Und das ist korrekt. So, also Windräder sind kein Problem für Vögel. Katzen sind ein größeres Problem für Vögel. Ich glaube, das eigentliche Problem für den Artenerhalt bei den Vögeln im Garten ist die Klimakatastrophe und nicht die Katzen. Aber ja, kann man sich halt irgendwie sonst wie zurechtlegen. Ich habe den Kompromiss für mich gefunden. Ich bin damit einverstanden, dass wir die Katzen haben. Die Vorteile überwiegen für uns. Die Nachteile für die Umwelt nehmen wir wissentlich in Kauf. Und das ist ein Kompromiss, den wir bewusst halt eingehen. Und das finde ich okay. Und das finde ich auch für alle anderen okay. Andere Leute gehen andere Kompromisse ein. Ich versuche, vieles im Leben richtig zu machen. Ich weiß aber auch, dass ich nicht alles im Leben richtig machen kann. Und deswegen ist meine Haltung auch anderen gegenüber, nicht jeder kann im Leben alles richtig machen. Und jeder muss seine eigenen Kompromisse finden. Wichtig ist, dass man nicht die Augen zumacht, sondern dass man sich dieser Kompromisse bewusst ist und dass man auch offen bleibt für Neues, dass man lernen kann. Ja, dass man nicht sagt, ich weiß schon alles, das haben wir immer so gemacht, bleib mir damit weg. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich werde gar nicht müde zu erwähnen, dass ich früher als Kind rassistische Begriffe benutzt habe, weil ich das nicht reflektiert habe, weil ich nicht wusste, dass das rassistische Begriffe sind. Als ich dann gelernt habe, dass das N-Wort rassistisch ist, Und dass Menschen sich zu Recht und verständlicherweise angegriffen fühlen, wenn ich das N-Wort benutze, um zum Beispiel einen Schaumkuss zu bezeichnen, habe ich halt entschieden, nein, da gehe ich keinen Kompromiss ein und da bin ich lernbereit und sage, das tut mir nicht weh, Schaumkuss zu sagen, statt das N-Wort zu benutzen. Das meine ich mit Lernbereitschaft, also immer offen bleiben für Dinge, die man neu erfahren kann, hinhören. Und dann eben Kompromisse finden oder eben auch nicht und kompromisslos sich auf die vermeintlich richtige Seite schlagen und das Gleiche eben auch anderen zugestehen. Wenn jemand wissentlich rassistische Begriffe benutzt und das dann als Kompromiss sieht für sich selber, boah, es ist schon schwierig, so, dann muss er mir den Kompromiss vielleicht mal erklären, warum das denn so wichtig ist, das weiter zu sagen. Aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. So, Haltungsblock Ende. Ich mache eine neue Kapitelmarke. Jetzt geht's weniger problematisch weiter. Vielleicht ein letztes Wort noch. Ich war in Therapie. Ich habe ein paar Therapiesitzungen gemacht. Und die Therapeutin hat mich tatsächlich im Wesentlichen darauf hingewiesen, ich solle doch bitte großmütiger mit mir selber sein, mich selber nicht immer so hart ins Gericht nehmen. Vielleicht ist dieser Haltungsblock auch davon ein bisschen inspiriert. Deswegen danke an meine Therapeutin. Schöne Grüße. Kommen wir zum Entspannungsteil. Ja, ich habe kein Thema. Ich weiß, es gibt im Discord. Ah, ich habe einen Werbeblock vergessen. Ganz am Anfang wollte ich eigentlich Werbung machen für drei Dinge. Ich habe aber nur Werbung für zwei Dinge gemacht. Das dritte ist der Discord-Server. Ich habe das vor anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht wann, eingerichtet, dass sich die Community, also ihr alle, die ihr diesen Einschlafen-Podcast hört, ihr seid eingeladen, miteinander zu chatten, mit mir zu chatten. Und dafür habe ich einen Discord eingerichtet. Früher war das mal auf Facebook, dann war Facebook mir irgendwann zu unanständig. Habe ich das auf Telegram gemacht, das war nicht viel weniger unanständig und schwierig. Jetzt ist es halt Discord. Das ist in letzter Zeit ein bisschen ruhiger geworden. Selbst ich habe da irgendwie vergessen, neue Episoden anzukündigen, ein paar Episoden lang. Und es gibt da aber ein paar ganz aktive Leute, die sich freuen, wenn dann noch mehr Leute dazukommen. Also falls ihr Lust habt, euch mit anderen Leuten zu unterhalten, zu chatten, dann kommt dahin. Ihr findet das unter http://mikmataidakonrad.friedrichmartha /discord. Dann landet ihr direkt auf der Einladungsseite zu diesem Discord-Server. Und als kleines Gimmick habe ich mir heute, um Werbung dafür zu machen, ausgedacht, ich könnte ja mal diesen Discord-Server nutzen, um live zu streamen. Da habe ich früher gemacht. Früher gab es den Einschlafen-Podcast als Livestream. Damals gab es noch Shownotes-Schreiber, die dann, während ich hier geplappert habe, Shownotes geschrieben haben, mir das dann zur Verfügung gestellt haben als Stichpunktliste, die mitgezählt haben, wie oft ich gegähnt habe. Ganz liebe Grüße an diese tollen Menschen von damals. Irgendwann habe ich das dann nicht mehr gemacht, weil ich freier sein wollte in dem Zeitpunkt der Aufnahme und dann nichts großartig ankündigen wollte. Das wird auch so sein. Ich nehme diesen Podcast nicht immer dienstagsabends kurz vor Veröffentlichung auf, sondern ich will ja eigentlich vorproduzieren. Aber heute passte das ganz gut. Deswegen habe ich heute mal gesagt, ich sende hier live. Und da hören auch aktuell, ich schaue nochmal eben nach, wird das hier irgendwo gezählt? Weiß nicht, so 7, 8 Leute hören hier zu. 7 sind's. 8 mit mir zusammen. Ich höre mir aber gar nicht selber zu. Schöne Grüße. Es gibt da einen Chat. Und den habe ich gerade zu, damit ich davon nicht abgelenkt bin. Ich werde jetzt nicht anfangen, während der Aufnahme Chat zu lesen und Fragen dort zu beantworten. Aber wir haben vor der Aufnahme ein bisschen gechattet. Und nach der Aufnahme werde ich auch noch ein bisschen im Chat bleiben. Also ich drücke dann nur bei der Aufnahme auf Stopp und dann könnt ihr mir noch ein bisschen weiter zuhören, wie ich hier den Rest der Veröffentlichung mache und währenddessen chatte ich ein bisschen mit euch. Oder ich lese euren Chat und antworte euch. Wie auch immer, irgendwie so werden wir es machen. Ich freue mich, dass sich da gleich Leute gefunden haben, die hier live zuhören wollen. Und Genau, das wird sich wiederholen wahrscheinlich. Also mir macht das jetzt gerade Freude, dass ich hier nicht ganz alleine sitze, sondern dass mir hier Leute direkt live zuhören. Das ist irgendwie anders als normalerweise. Und ich finde das ganz schön. Das ist ein bisschen so wie früher. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal live gestreamt habe. 10 Jahre her oder so. Ewig. Naja. Genau. Also da könnt ihr auch live zuhören, wenn ihr auf diesem Discord-Server seid. Und ja, das ist doch vielleicht ein Grund, sich da mal anzumelden und zu schauen, was da so gibt. Es gibt ein paar verschiedene Chat-Kanäle auf diesem Discord-Server. In Episoden kann nur ich schreiben, da kündige ich Episoden an. Feedback, da könnt ihr mir Feedback geben. Es gibt einen Themenvorschläge-Channel, wo ihr mir Themen vorschlagen könnt. Und einen Kühlschrank, wo man sich so trifft. Das ist der allgemeine Chat. Es gibt auch einen Haltung-Channel, wo man sich über die Dinge, die ich im Haltungsblog oder andere Dinge, zu denen man Haltung haben kann, unterhalten kann. Und das ist, da geht es manchmal sogar heiß her. Heiß gar nicht mal so sehr, aber es gibt doch durchaus Menschen mit unterschiedlicher Haltung, das begrüße ich sehr. Man muss dann aufpassen, dass man trotzdem noch open-minded bleibt und dem anderen auch zuhört. Wenn es dort natürlich irgendwie unangenehm wird, dann behalte ich mir vor, da die Leute auch mal anzuschreiben. Das ist aber erst einmal passiert und danach waren alle lieb zueinander. Das war gut. Genau. Und ich gucke auch leider täglich rein. Also falls irgendwas passiert, wo ich Bescheid wissen muss, dann kann man mich auf Discord auch direkt anschreiben oder erwähnen mit @Tobi. Tobi Bayer heiße ich da, so wie ich überall Tobi Bayer heiße. Genau, das der Werbungsblock nochmal ergänzt um Discord, kommt da gerne rein. Ist eigentlich keine Werbung, ist auch wieder nur eine Einladung. Kostet nichts. Ich habe auch kein Nitro, das ist der, man kann bei Discord auch Geld ausgeben, dann kann man noch mehr machen und das mache ich aber nicht. Ja, so sieht's aus. Wo wollte ich eigentlich hin? Ich hatte irgendwas angefangen zu erzählen. Jetzt habe ich hier erfolgreich das Abschweifen geschafft. Ja, nee, ich war fertig mit dem Haltungsblock und wollte eigentlich gerade erzählen, dass ich kein Thema habe. Ach so, und da wollte ich den Themenvorschlag-Channel erwähnen und dann bin ich auf Discord gekommen. Genau, ihr könnt mir dort Themen vorschlagen. Es gibt auch noch ein paar Themenvorschläge ganz oben in dem Themenvorschlag-Channel angepinnt. Sieht man auch in dem Channel, dass da etwas angepinnt ist. Da ist meine Liste von Themen, die ich mir vorgenommen habe. Und teilweise übernehme ich dann Sachen, die ihr vorschlagt in diese Themenliste. Teilweise schreibe ich da selber was rein. Die ist auch gerade so ein bisschen geplündert. So richtig viel Backlog ist da nicht, was ich noch irgendwie abarbeiten kann. Ja, aber ich habe ein paar Sachen erlebt und davon erzähle ich euch jetzt einfach mal und schau mal, wie weit wir damit kommen. Ich habe ein sehr anstrengendes Wochenende hinter mir. Entschuldigung, ganze Wörter aussprechen bitte, Herr Bayer. Denn ich habe mehrere anstrengende Wochenenden hinter mir und die ganzen Wochen waren an. Oh, ich habe eine anstrengende Zeit hinter mir. Sage ich es erstmal so. Ich fange mit dem letzten Wochenende an, weil das sehr aufregend war. Und aufregende Sachen sind ja gut zum Einschlafen. Aber es geht nur um Fußball und um Autofahren. Also es ist vielleicht doch gar nicht so aufregend. Also, ihr wisst ja alle, dass ich Fan vom FC St. Pauli bin. Ich bin da auch Mitglied. Ich habe eine Dauerkarte, meine Frau auch. Leider haben wir keine Dauerkarte für unser Kind. Wir haben 2 Kinder. Das eine Kind ist schon nach Koblenz ausgezogen. Er macht dann eine Ausbildung zur Veranstaltungstechnikerin. Und ist da sehr glücklich. 2. Lehrjahr ist fast zu Ende. So, für das 2. Kind, für unseren Sohn, hätten wir aber natürlich auch gerne eine Dauerkarte. Dauerkarten gibt's aber gerade nicht. Wir versuchen dann immer mal Saisontickets zu bekommen. Das hat dieses Jahr leider auch nicht geklappt, denn der FC St. Pauli ist letztes Jahr aufgestiegen und hat jetzt ein Jahr in der ersten Liga gespielt. Und da sind die Karten einfach noch knapper, als sie es eh schon immer sind. Das heißt, wir sind selten zu dritt im Stadion. Aber die Heimspiele, da lasse ich kaum eins ausfallen. Ab und zu sind Dinge wichtiger als Heimspiele. Zum Beispiel über Ostern war das große Familientreffen in Höxter. Davon hatte ich in der letzten Episode erwähnt. Da war ein Heimspiel gegen, weiß ich gar nicht mehr, Gladbach oder so. Das habe ich dann halt leider mal verpasst. Aber ansonsten, die Heimspiele kriege ich immer mit. Und ich versuche eigentlich auch in jeder Saison mal so 2, 3, 4 maximal Auswärtsspiele mitzumachen. Das war in der zweiten Liga ganz nett. Da habe ich ja sogar mal spontan das Auswärtspokalspiel in Bad Homburg mitgemacht im Saarland, weil ich halt zufällig gerade in Koblenz war. Und das lag nah, also nah genug, um eine Ausrede dafür zu haben. So, in dieser Saison war ich erst in Freiburg. Das war sehr nett, weil mein Bruder dort wohnt, ich da schlafen konnte. Da waren dann ganz viele andere Freunde von meinem Bruder. Ich habe Sky mitgenommen und Mareile, meine Tochter war dann spontan auch da. Als Überraschung hat sie mir dort die Tür aufgemacht bei meinem Bruder. Da war ich etwas perplex. Genau, und dann haben wir das Freiburg-Spiel gesehen. 3-0 in Freiburg gewonnen, das war natürlich großartig. Dann war ich mit ein paar Freunden vom St. Pauli Pop Podcast in und Remo, genau. Eigentlich war es nur einer vom St. Pauli Podcast, Markus und Tremo und sein Sohn. Sind wir nach Gladbach gefahren, Auswärtsspiel in Gladbach. Das war so Mittel, haben wir auch irgendwie bitter verloren, schlecht gespielt. Tolles Tor von Tim Kleindienst gesehen, das war natürlich ganz nett. So, das guckt man sich dann ja auch gerne mal an. Aber ich habe leider nicht viel von Mönchengladbach gesehen und irgendwie schien es mir da auch nicht viel zu geben. So, ich weiß nicht. Ich kenne Mönchengladbach nicht, es tut mir leid. Also die Leute, die dort wohnen und glücklich sind, haben sicherlich ihre Gründe dafür. Ich kenne aber niemanden, der Urlaub in Mönchengladbach gemacht hat, weil das da so toll ist. Und so beim Durchfahren sieht man ja auch in anderen Städten nicht viel. So hat wahrscheinlich gar nicht viel zu sagen. Die Zufahrt zum Stadion haben sie auch mal denkbar schlecht gelöst. Wir standen da erstmal eine Dreiviertelstunde im Stau und aus dem Stau heraus konnte man halt auch nichts Schönes sehen. War nicht so toll. So, und dann hatte ich aber über einen Hörer, ich glaube, das ist eher ein Hörer vom Realitätsabgleich und nicht hier vom Einschlafen-Podcast. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Lieber Hörer aus Frankfurt, der hatte mir schon im November oder Dezember geschrieben, dass es Tickets für das St. Pauli-Spiel gäbe. Ich war ein bisschen irritiert, weil ja damals schon klar war, das Spiel findet im Mai statt. Also das Wochenende, dieser Rahmenspielplan wird ja immer ganz am Anfang der Saison oder noch vor Beginn der Saison wird der Rahmenspielplan bekannt gegeben. Dann weiß man, an welchem Spieltag welches Spiel stattfindet. Man weiß dann aber noch lange nicht, ob das am Freitag, am Samstagabend oder am Sonntag zu einer der drei Anschlusszeiten möglichen Anschlusszeiten am Sonntag stattfindet. So, das sagt die DFL dann immer erst irgendwie eine Weile vorher, weil ja erstmal geguckt werden muss, welches ist denn das Top-Spiel und so weiter und so fort. Da gibt es dann irgendwelche Rahmenbedingungen, wie dann da diese Anschlusszeiten verteilt werden. Da geht es um Gewinnmaximierung für Fernsehrechte, Verkauf, blabliblub. Ist ein bisschen umständlich für Fans, die gerne auswärts fahren, dass man das dann immer so spät erfährt. Wann ist denn das Spiel eigentlich? Auswärtsfahrten an einem Sonntagabend sind auch immer ein bisschen schwierig, Freitagabend auch. Eigentlich ist der Samstag immer eigentlich ganz gut. Aber naja, dass diese Spieltage entzerrt werden, damit möglichst viele Spiele als Einzeloption live geguckt werden können und die Vermarkter dann ordentlich Werbung, dass man ganz oft den ehemaligen Fußballspieler, der immer Chips isst, irgendwie dann da einblenden kann. So, naja, wer weiß das schon. Es ist, Fußball ist natürlich Sport, ist natürlich auch Kommerz, ist eine Industrie. Auch da gehe ich Kompromisse ein übrigens, dort diesen Zirkus mitzumachen. Mir macht es aber sehr viel Freude und mir machen diese Auswärtsfahrten viel Spaß, weil man eben andere Stadien sieht, ein bisschen andere Kultur miterlebt und wenn man Glück hat, auch ein bisschen andere Städte kennenlernen. Zumindest hatte ich zwei Tickets bekommen für das Frankfurt-Spiel, das jetzt am vergangenen Wochenende stattgefunden hat und dann wurde halt irgendwann terminiert, ja, das Spiel findet statt am Sonntagabend um 17.30 Uhr ist die Anstoßzeit. Der Rahmenspielplan hatte das schon verraten, wann das Spiel stattfindet und es war schon sehr früh die Vermutung, dass es für beide Mannschaften noch um was gehen könnte, denn St. Pauli als Aufsteiger mit einem geringen Budget und nicht so erfahrenen Spielern, nicht so Top-Spielern, war klar, dass wir womöglich noch um den Klassenerhalt kämpfen, also damals im Herbst oder dann im frühen Winter war das quasi sogar eine Hoffnung, dass man noch Chancen hat auf den Klassenerhalt jetzt im Mai. Tatsächlich sah jetzt die Tabellensituation ja anders aus. Und für Frankfurt war die Hoffnung, dass es dann vielleicht noch um internationale Plätze ginge. Und auch das war der Fall, denn Frankfurt, also es ist der vorletzte Spieltag, der 33. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024-25 gewesen. Und Frankfurt hätte mit einem Sieg die Champions League klar machen können, den dritten Platz zementieren sozusagen. Denn Meister ist ja schon Bayern München, ich glaube letzten Spieltag geworden, ich weiß gar nicht, vorletzten. Also vergleichsweise spät ist Bayern Meister geworden. Dafür, dass sie in der letzten Saison gar nichts gewonnen haben, haben sie sich dieses Jahr auch ein bisschen Zeit gelassen, aber immerhin. So, herzlichen Glückwunsch nach München. Leverkusen ist Zweiter und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Die Plätze dahinter sind ja auch nur Champions League Startplätze und Frankfurt ist gerade auf dem Dritten und hätte das halt irgendwie festmachen können mit einem Sieg. Wenn sie verloren hätten, dann also direkt davor hat Dortmund gegen Leverkusen gespielt und gewonnen. Wenn Dortmund verloren hätte, dann wäre Frankfurt auch sicher in der Champions League gewesen. Aber so kann Dortmund jetzt noch Frankfurt überholen und Freiburg auch, denn am letzten Spieltag spielt Frankfurt gegen Freiburg. Und das war so die Tabellensituation da oben, dass es halt für Frankfurt durchaus um was ging. Mit einem Sieg wäre die Champions League sicher gewesen. Jetzt können sie halt noch abrutschen auf Europa League, was davon jetzt besser ist. Champions League ist natürlich höher. In der Europa League hat man aber Chancen weiterzukommen. Muss man dann jeder selber wissen, was man denn eigentlich spielen will. Natürlich hat man immer die höchsten Ambitionen und will Champions League. Ist schon klar. So, für St. Pauli sieht es natürlich ganz anders aus, aber tatsächlich ging es auch für uns noch um den Klassenerhalt. Allerdings mit einer viel besseren Ausgangslage, als wir das gehofft hatten, denn wir waren vor diesem Spieltag Tabellen 14. Hinter uns aber punktgleich mit nur schlechterem Torverhältnis war Hoffenheim und 3 Punkte hinter uns, denn die hatten den 33. Spieltag schon gemacht. Heidenheim hat gegen Union Berlin mit 3-0 gewonnen. Ich habe das Spiel live im Fernsehen geguckt, weil es da eben auch für uns um was ging. Wenn Heidenheim nicht gewonnen hätte, also wenn Union wenigstens einen Punkt geholt hätte, dann hätte St. Pauli auch den Klassenerhalt sicher gehabt. So, weil sie gewonnen haben, könnten sie uns theoretisch noch einholen, weil sie nur noch 2 Punkte hinter uns waren vor unserem Spiel, also nach deren Spiel und vor unserem Spiel. Das heißt, am letzten Spieltag, wenn Heidenheim gewonnen hätte und wir verloren, dann wären wir auf den Relegationsplatz abgerutscht. Die Absteiger standen am Samstag schon fest mit Kiel und Bochum. Wenn Kiel noch gewonnen hätte, dann hätten die sogar auch noch Chance auf den Relegationsplatz gehabt. Also alles relativ eng, relativ späte Entscheidungen. Und so sind wir in dieses Spiel reingegangen. Aber bevor es losgeht, musste ich erstmal hinfahren. Und davon wollte ich natürlich auch erzählen. Ich hatte geguckt nach einer Bahnkarte. Fahre ja gerne mit der Deutschen Bahn. Allerdings habe ich halt erst relativ spät geguckt. Also es war halt relativ spät erst klar, dass das Spiel an einem Sonntag ist. Wenn es an einem Samstag gewesen wäre, hätte ich natürlich erst ein anderes Bahnticket gebraucht. Andererseits wäre auch meine Frau noch mitgekommen. So am Sonntag war es aber so, da war klar, meine Frau muss am Montag um 8 im Kindergarten sein und arbeiten. Mein Sohn wollte ich auch nicht mitnehmen, der müsste um 8 in der Schule sein und eine Mathearbeit schreiben, glaube ich. Oder vielleicht hat er auch zur dritten, ich weiß nicht, zumindest stand irgendeine Klausur an. Nee, Philosophie, glaube ich, musste geschrieben werden am Montag. Ja, also da ging es um eine Klausur, konnte ich auch nicht Sonntagabend in der Frankfurt nehmen. Also habe ich die zweite Karte an Mareile gegeben, denn die wohnt ja, wie gesagt, in Koblenz. Und hat es nicht so weit nach Frankfurt. Das ist irgendwie 1 Stunde 20 Minuten, irgendwie sowas. Und die ist dann halt von Koblenz aus angereist und wir haben uns dort getroffen. Ich bin mit dem Auto gefahren. Nicht optimal, aber so kurz vorher ein Bahnticket kaufen hätte erstens so knapp 300 Euro gekostet. 170 hin, 130 zurück, irgendwie sowas. Der Zug war auch schon extrem ausgebucht, der Rückzug, denn ich hätte dann den Zug um 20 Uhr irgendwas ab Frankfurt Hauptbahnhof nehmen müssen. Das Spiel 17.30 Uhr geht dann ja bis nominell 19.15 Uhr plus Nachspielzeit plus dann da erstmal rauskommen. Also vor 19:30 kommt man da gar nicht raus. Und ob man dann noch rechtzeitig zum Hauptbahnhof kommt, um diesen Zug zu bekommen, den letzten, der von Frankfurt nach Hamburg fährt, zu einer Zeit, wo man da dann noch möglicherweise einen Anschlusszug bekommt, wäre halt dieser um 20 Uhr gewesen, der wäre 0.30 Uhr am Hauptbahnhof gewesen. Wenn er denn pünktlich gewesen wäre, weiß ich jetzt nicht, ob er das war. Aber der letzte Zug vom Hamburger Hauptbahnhof nach Tostedt, wo ich hin müsste, oder Buchholz oder Sprötze, der fährt dann irgendwie um eins, kurz nach eins. Und danach dann nicht mehr. Und wenn der Zug dann Verspätung gehabt hätte, ich habe mich gegen den Zug entschieden. Fliegen, da gehe ich keinen Kompromiss ein. Von Hamburg nach Frankfurt fliegt man nicht. So, mache ich nicht. Und also ich mache das nicht. Andere Leute das tun, finden sie vielleicht einen Kompromiss. Für mich kommt das nicht in Frage. Fahrradfahren ist zu weit. Na gut, also Auto ist halt deutlich billiger als die Bahn und flexibler als die Bahn. Und ich kann den Zeitplan selber bestimmen. Bis auf den Stau habe ich da alles in der eigenen Hand. Billiger, denn ich habe ein Elektroauto. Ich fahre mit Strom und ich kann ihn halt hier zu Hause vollladen. Und kann auch mit leerem Tank hier ankommen und zu Hause wieder aufladen. Und zu Hause laden an der eigenen Wallbox ist halt unfassbar günstig. Also ich lade meistens zu Preisen von circa 15 Cent pro Kilowattstunde, denn ich habe einen dynamischen Stromtarif, Tibber. Da zahle ich immer genau das, was der Strom gerade an der Strombörse kostet, plus 16 Cent. Diese 16 Cent sind die Gebühr für Tibber, die Stromsteuer, die Netzdurchleitungsgebühr, Netzentgeltgebühr heißt es eigentlich, und noch so ein paar andere Gebühren, summiert sich auf 16 Cent, die halt auf den Strombörsenpreis dazukommen. Und in letzter Zeit war der Preis an der Strombörse relativ oft im Negativen. Das heißt, ich zahle dann halt weniger als 16 Cent für eine Kilowattstunde Strom. Tatsächlich am Sonntag, als ich dann gerade im Auto saß, um nach Frankfurt zu fahren, war der Börsenstrompreis bei minus 30 Cent. Das heißt, wenn ich zu Hause geladen hätte, hätte ich für jede Kilowattstunde, die ich geladen hätte, 14 Cent bekommen. Natürlich kriegt man da nichts. Das wird dann einfach abgezogen von der Stromrechnung, die ja in der Regel hoch genug ist. Also es ist echt eher selten, dass man Geld bekommt für den Stromverbrauch. Ist halt viel häufiger, dass man Strom bezahlen muss. Ist ja auch ganz normales. Aber ja, ich habe dann meiner Familie, die noch hier in Karkastorf war, gesagt, falls ihr Strom verbrauchen wollt, bitte zwischen 12 und 3. So, macht dann keinen Sinn, extra die Sauna anzumachen. Man würde zwar Geld dafür bekommen, Strom zu verbrauchen, den man gar nicht verbraucht, aber es ist dann immer noch Stromverschwendung und das sollte man natürlich auch nicht tun. Haben wir auch nicht. Wie auch immer, also zu Hause laden ist sehr, sehr günstig. Unterwegs laden ist ein bisschen teurer, da zahlt man dann 50, 60, manchmal auch 70 Cent pro Kilowattstunde, je nachdem, an was für einer Ladesäule man steht. Ist leider unnötig kompliziert, das ganze System. Aber insgesamt hatte ich ausgerechnet, ich habe jetzt für die Stromkosten, ich kann es auch nochmal ausrechnen, ich habe so auf dem Hinweg 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht, bei 400 bummelig 20 Kilometer. Kann man ausrechnen, wie viel Kilowattstunden Strom ich verbraucht habe. Und dann halt, ja, weiß nicht, im Schnitt habe ich dann ja so 30 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Könnte ich jetzt im Kopf nochmal eben probieren. Mache ich jetzt live während der Sendung lieber nicht, aber weiß ich nicht. Irgendwas unter 50 Euro, glaube ich, habe ich für den Strom bezahlt, den ich verbraucht habe, um da runterzufahren. Ist natürlich auch ein Kompromiss, denn ich habe ja trotzdem das Auto bewegt, habe Feinstaub produziert durch den Reifenabrieb, habe die Autobahn verstopft bei den Staustellen und so und habe in einem Parkhaus geparkt und genau wie das Känguru hasse ich Parkhäuser. fast so sehr wie Mikrowellen, aber beides ist halt manchmal ganz praktisch. So, da bin ich durchaus dann diesen Kompromiss eingegangen, damit ich da sein konnte. So, und das war toll. Also die Hinfahrt war problemlos, strahlender Sonnenschein. Ich habe ganz viel Podcast gehört und bin gut durchgekommen. Habe nur einen Ladestopp gebraucht an einem Autohof in Hannover-Schmünden, Nähe von Kassel. Da war Ionity. Und da kann ich richtig schnell laden, also mit 125 Kilowatt wurde da Strom in mein Auto gepumpt. Leider war das Restaurant nicht besonders gut. Es gab einen Subway, wo ich dann, okay, dann nehme ich mal wieder so einen Sub und habe mir einen Sub zusammengeklickt mit irgendwelchen veganen Sachen drauf. Weil, ja, vegane Alternativen. So, und dann sollte ich aber 20 Euro zahlen für einen Sub und eine Cola und einen Keks. 20 Euro für einen Sub? Und das ist ja auch nicht mal Brot. In Irland darf das nicht als Brot geführt werden, sondern muss als Kuchen bezeichnet werden, weil da so viel Zucker drin ist. Das ist ja nicht gesundes Essen. Also auch wenn das irgendwie Brot mit Salat und ein bisschen Sachen ist, denkt man, man könnte denken, es ist gesund, aber es ist halt nicht, weil dieses Brot ist nicht gesund, es ist kein gutes Brot. Und die Sachen, die da drauf sind, glaube ich, ich sehe Subway als Fast Food. Ich esse das lieber als Burger King oder McDonald's. Eben weil es gute vegane Alternativen gibt, die dann, na gut, auch da geht man Kompromisse ein. Ich habe letztens so eine Doku gesehen, wie eklig das vegane Essen bei Burger King eigentlich ist. Das in so einem, wie heißen die bei Burger King? McKing, keine Ahnung was. In vegan, da ist mehr Salz drin, als die Tageshöchstdosis empfohlen für Erwachsene. Also ein so ein Burger, man hat schon mehr Salz zu sich genommen, als man insgesamt am ganzen Tag sollte. Ich weiß nicht, so. Und dann diese ganzen Zusatzstoffe in diesen veganen Patties, damit sich das halbwegs so anfühlt wie Fleisch. Unnötig. Und nicht gesund. Und nicht lecker. Und naja, ich weiß nicht. So, stattdessen habe ich dann bei dieser normalen Küche da irgendwas gegessen, Pommes. Und das war auch nicht besonders toll. Andere Autohöfe sind da besser. Ich finde das ja am Carmener Kreuz ist so eine ganz große ENBW-Ladestelle mit irgendwie 32 Schnellladeplätzen und da ist eine Osteria, kann man fantastisch Pizza essen. Ich war jetzt auf dem Weg zum Esel und Teddy Hörertreffen zum 18. Geburtstag von Esel und Teddy, waren wir zum ersten Mal im Diner, da war Jörn ja dabei. Und schräg gegenüber von der Osteria ist Rosis Diner, Sammys Diner, keine Ahnung, irgendein amerikanischer Diner. Und da haben wir Burger gegessen und Pommes und das war fantastisch. Also richtig gutes Essen. Da kann Han Münden nochmal ein bisschen was nachlegen. Aber sei es drum, hab Kaffee gekriegt, alles gut. Bin weitergefahren, hat dann kurz vor Frankfurt nochmal geladen, weil ich aber auch viel zu früh da war und nicht nach dem Fußballspiel gleich laden müssen wollte. Hab mich dann in dem Parkhaus der Universitätsklinik mit Mareile getroffen. Es hat genauso gepasst, dass sie 2 Minuten nach mir da ankam. Und dann sind wir mit der S-Bahn zum Stadion. Beeindruckend groß. Klar, das ist doppelt so groß oder fast doppelt so groß wie das Millantor-Stadion, aber das ganze Gelände ist halt riesig. Also das ist ja irgendwie auch außerhalb der Stadt. So zwischen Stadt und Flughafen ist halt irgendwo dieses Stadion. Von der S-Bahn halt oder von der Tramhaltestelle Stadion geht man halt nochmal 10 Minuten, Viertelstunde, bis man überhaupt beim Einlass vom Stadion ist und vom Einlass zum Stadion. Wo auch irgendwie, ich wusste gar nicht, zu welchem Einlass ich hin muss. Ich dachte, vielleicht gibt es verschiedene Einlässe. Am Millantor-Stadion gibt es halt getrennte Einlässe für die verschiedenen Kurven. In Frankfurt ist halt ein großer Einlass und dann geht man nochmal 10 Minuten gefühlt. Ich weiß nicht, bis man überhaupt beim Stadion ist und dann kann man halt einmal ganz rum und den richtigen Eingang finden, den man eigentlich muss. Und drumherum sind Essensstände inklusive Korean Fried Chicken, was meine Tochter dann gerne essen wollte, auch mit leckeren Fritten, habe ich nochmal Fritten gegessen. Und ja, das Ankommen da war nett, das Wetter war toll, die Leute alle entspannt, überhaupt keinen Stress mitbekommen. Relativ viele St. Pauli-Fans, die sich da unter die Frankfurter Fans gemischt haben. Wir saßen im Heimbereich, wie gesagt, die Tickets habe ich von einem Frankfurter bekommen. Gästebereich war rappelvoll, die Gästekarten auswärts für St. Pauli sind immer innerhalb von Minuten ausverkauft. Da muss man wirklich Glück haben, dass man am richtigen Platz in der Warteschlange von dem Ticketshop ist. Kommt man selten ran. Ich wäre ja auch gerne nach Mainz gefahren, habe ich keine Tickets bekommen. Also wenn ihr Zugang zu Auswärtskarten für St. Pauli habt, meldet euch bitte gerne bei mir. Ich kaufe euch da gerne welche ab. Also es müssen gar keine Hörergeschenke sein, sondern ich zahle die gerne. Die sind ja auch teuer. Also wir haben jetzt 40 Euro für einen Sitzplatz bezahlt. Jeweils, also zweimal. Und das ist schon viel Geld. Zahle ich aber gern, weil es eben tolle Erlebnisse sind. Die Sitzplätze waren, weiß gar nicht, welche Tribüne. Also links von uns war der Gästeblock. Und wir saßen so, weiß nicht, 20 Meter vom Gästeblock entfernt im Heimbereich. Da waren schon noch, näher am Gästeblock waren noch mehr St. Pauli-Fans im Heimbereich. Bei uns war es schon eher Frankfurt-Supporter, die da saßen. Aber alle ganz entspannt. Also viele mit Kindern, ein paar ältere Leute auch. Und wir hatten ganz schnell sehr netten Kontakt, haben uns super unterhalten, ein bisschen Fußballfachgesimpel, ein bisschen über Kultur gesprochen. Und die waren alle super freundlich. Wir haben uns natürlich auch gut benommen. Wenn man sich da natürlich benimmt wie wilde Sau und irgendwie rumgrölt, dann wird man wahrscheinlich auch von Ordnern gebeten, sich doch bitte zu benehmen. Und ob die Ordner dann offizielle Ordner sind oder so Leute wie ich. Ich habe mal einen Köln-Fan, der sich im Heimbereich vom St. Pauli-Stadion als Gast irgendwie nicht benehmen konnte. Den habe ich dann mal zurechtgewiesen. Ja, gibt eine Fanfreundschaft oder gab mal eine, ist mir egal, er muss trotzdem nicht mit seinem Arsch an meinem Gesicht rumwackeln, nur weil Köln bei St. Pauli führt und mich als Heimfan damit irgendwie quasi bedrängeln. Muss nicht sein, kann man mal darauf hinweisen, dass es ein Heimbereich ist. Und wir wissen das, man benimmt sich als Gästefan im Heimbereich. Hatten auch gar keine große Eintracht. Maran hatte ein St. Pauli-Trikot an. Das von Zander, höchstpersönlich unterschriebene Zander-Trikot hatte sie an. Und hatte noch überlegt, oh, kann ich damit überhaupt einen Heimbereich? Hatte noch ein T-Shirt dabei, das sie hätte überziehen können. Aber gar nicht nötig, irgendwie alles entspannt. Sehr nett. So, und dann geht das Spiel los, 17:30 Uhr. Alles war bereitet, fantastisches Wetter, gute Stimmung. Für beide Mannschaften ging es um was. Wir haben Anstoß und 24 Sekunden später schießt Frankfurt dann das erste Tor. So, Gott, was soll das denn hier werden? Und ich dachte so, nein, wenn das nach 24 Sekunden oder 26, ich weiß nicht, innerhalb der ersten 30 Sekunden haben sie uns halt den Ball abgenommen. Schnell nach vorne gespielt, zwei Pässe und zack war das Ding drin und das Stadion stand natürlich Kopf. Also ein Traumstart für Frankfurt und für uns irgendwie eine sehr kalte Dusche. Aber schon 3 Minuten später, in der 4. Minute, hat St. Pauli dann den Ausgleich gemacht. Man konnte von uns aus nicht genau sehen, ob das jetzt eine Flanke sein sollte von Zaliakas oder nicht, aber ich habe mir es in der Wiederholung dann zu Hause am Fernseher angeguckt. Ein Traumtor. Ich glaube, das wollte er wirklich genauso haben. Wenn er es nicht so haben wollte und es eigentlich eine Flanke versucht hat, dann hat er halt Glück gehabt. Aber er kann das. Und es sah so aus, als ob er das wollte. Ganz tolles Tor von Manolis Zaliakas, unserem Rechtsverteidiger. Fantastisch. So, und wenn so ein Spiel so losgeht, dann ist da irgendwie, es ist noch schöner, als man sich das irgendwie gewünscht hätte. Wirklich spannend, wirklich hochklassig, wirklich wild, mit ganz viel Emotionen im Stadion. Es kochte hier und da hoch und alles friedlich, aber halt große Aufregung. So, und dann gehen wir sogar noch in Führung mit einem Konter. Unser Stammtorwart Vasil war leider gesperrt, weil er eine völlig unberechtigte gelb-rote Karte gesehen hat am Ende vom letzten Heimspiel gegen Stuttgart. Also da waren sich wirklich alle einig, dass der Schiedsrichter maßlos übertrieben hat, da gelb wegen Meckern, weil die Stuttgarter Zeitspiel gemacht haben. Und dann hat er sich für die gelbe Karte mit einem Daumen hoch, hat er mit einem Daumen hoch reagiert und für den Daumen hoch, weil der Schiedsrichter das als Verhohnepiepelung wahrgenommen hat, hat er gleich die zweite gelbe hintereinander gesehen, also gelb und dann gelb-rot innerhalb von 2 Sekunden. Und Vasil musste vom Platz und war dann natürlich auch für ein Spiel gesperrt. Das heißt, wir hatten unseren zweiten Torwart, Ben Voll. Der war im Sommer, glaube ich, von der zweiten Mannschaft von Freiburg gekommen. Freiburg? Nee, Köln. Weiß ich gar nicht. Irgendwo kam der her und ja, hat halt jetzt die ganze Saison auf der Bank gesessen, bis auf die Zeit, wo er verletzt war. Da hatten wir dann unseren dritten. Nee, der war, glaube ich, auch nicht da. Wir hatten den aus der zweiten Mannschaft, hatten wir auch teilweise auf der Bank sitzen. Und ja, jetzt erster Startelf-Einsatz für Ben Voll. Hat nach 24 Sekunden gleich schon ein Tor kassiert. Konnte nicht viel machen, aber ist natürlich äußerst unglücklich. Und das ist halt, ja, wenn so ein Torwart aus der zweiten, dritten Reihe Marktwert 500.000 Euro bei Transfermarkt. So billig ist kein einziger Spieler, glaube ich, im Frankfurter Kader. billig. Naja, 500.000 ist auch nicht billig. Aber naja, so, ist halt ein Klassenunterschied. So. Und der hat einen Abschlag gemacht, ich glaube nach einer Ecke von Frankfurt, hat Ben Voll den Ball gehabt und dann voll gut nach vorne gespielt. Ein blödes Wortspiel. Mit einem Steckpass, so ganz komisch flach. Also mit so einem, er hat sich so nach zur Seite geneigt und den Ball dann relativ flach nach vorne geschossen, durch alle Frankfurter durch auf Giavogi, der halt durchgestartet war. Da kam sogar noch einer hinterher, also Giavogi ist eigentlich allein aufs Tor gelaufen, aber der Verteidiger, der hinterher lief, war schnell genug und grätschte dann so halb irgendwie, aber konnte den Ball halt nicht klären. Der Torwart war aber auch nach vorne gekommen und war dann auch schon irgendwie ausgestaltet und Giavogi konnte halt mit spitzem Winkel zum Glück gerade noch so, aber dann doch sehr sicher den Ball ins leere Tor einschieben und es stand 2-1 für St. Pauli und das war natürlich Eskalation pur im Gästeblock. Ich habe mir wirklich den Jubelschrei verkniffen und die Frankfurter Fans hinter mir, die sagten so ganz bedrückt, ja, du kannst dich schon freuen. Das war sehr lustig. Sehr viel Spaß gehabt. Und war alles sehr gut. In der zweiten Halbzeit gab es dann noch den Ausgleich für Frankfurt. Dann natürlich spannend wurde. Für uns hat der eine Punkt, also es ist 2-2 ausgegangen, das Spiel. Der eine Punkt hat gereicht, um 3 Punkte Vorsprung vor Heidenheim zu haben. Das heißt, sie können punktemäßig noch gleichziehen am nächsten Spieltag. Aber es gibt eine Tordifferenz. Wir haben -11, die haben -24 Tore in der Tordifferenz. Das heißt, sie müssten 13 Tore gut machen. Das heißt, wir müssen hoch verlieren und die müssen hoch gewinnen. Eins von beiden. Also wenn sie 13-0 gewinnen und wir 1-0 verlieren, dann sind die halt nochmal an uns vorbeigekommen. Hoffenheim müsste dann auch nochmal irgendwie einen Punkt holen, um auch an uns vorbeizukommen. Dann sind wir auf dem Relegationsplatz. Das ist aber eine rein theoretische Möglichkeit. Wir könnten natürlich auch 6-0 gegen Bochum verlieren und Heidenheim gewinnt 7-0. Oder ich weiß gar nicht, wie das dann ist. Wenn wir gleiche Tordifferenz haben, dann geht es um irgendwas anderes. Sagen wir mal, wir verlieren 7-0, die gewinnen 7-0, dann ist das auch so, es ist beides sehr unwahrscheinlich. Also wir haben noch nie hoch verloren in dieser Saison. Das heißt, wenn wir verlieren, dann vielleicht so mit 2-0, vielleicht mal mit 3-0. Das heißt aber, Heidenheim müsste mit 10-0 gegen Werder Bremen gewinnen und das ist dann doch äußerst unwahrscheinlich. Das heißt, faktisch ist das jetzt der Klassenerhalt praktisch, wenn es jetzt auch noch nicht theoretisch so ist. Und Plessin, unser Trainer, natürlich da auch nochmal darauf hinweist, dass das so ist und dass wir uns Mühe geben müssen. Wir werden uns natürlich auch Mühe geben. Letztes Heimspiel, letztes Spiel der Saison will man gewinnen, auch wenn es um nichts mehr geht. Frankfurt spielt das letzte Spiel auswärts in Freiburg und das ist richtig spannend, denn der gewinnt, spielt Champions League. So. Und dann kommt es noch drauf an, ob Dortmund gewinnt oder verliert. Die spielen gegen Kiel und Kiel ist bereits abgestiegen. Das kann natürlich auch alles Mögliche bedeuten. Vielleicht spielt Kiel frei auf. Kiel hat auch relativ schwere Spiele gewonnen gegen Gladbach und so. Also es ist nicht unmöglich, dass Kiel gegen Dortmund gewinnt. Alles andere als das. Aber halt durchaus denkbar. So, und dann ist es für Frankfurt halt schon wichtig, in Freiburg nochmal zu punkten. Ich weiß gar nicht, ob sie gewinnen müssen. Also mit dem Sieg sind sie natürlich ganz klar Dritter, aber vielleicht reicht auch ein Punkt. Ich weiß es nicht genau. Da nicht so genau. Den oberen Teil der Tabelle habe ich nicht so im Kopf. Aber für die geht's nochmal was am letzten Spieltag. Und das ist doch auch schön, wenn es am letzten Spieltag um noch was geht. Sonst ist das ja so ein Sommerfußball ausgeplätschert. Das will man ja auch nicht. Ja. Vielen Dank an den Frankfurter Fan, der mir das Ticket besorgt hat. War ein tolles Erlebnis. Vielen Dank an alle Frankfurter Fans, die da um uns rum saßen. Wir haben uns sehr sicher gefühlt beim Rausgehen dann aus dem Stadion und auf dem Weg zum Parkhaus. Haben wir zu Fuß gemacht, weil wir keinen Bock auf die volle S-Bahn hatten. Da gab es diese typischen, ja, ich bin Fußballfan, ich habe zu viel Testosteron, ich habe zu viel gesoffen. So ein paar Leute haben dann irgendwie rumgepöbelt, hatten schlechte Laune, weil sie eben nicht gewonnen haben, nicht die Champions League erreicht, gesichert haben. Das war dann kurz unangenehm, aber gar nicht außergewöhnlich. Und ist halt auch nichts passiert. So, es war halt nur irgendwie komisch. So, genau, und dann kam aber noch die Rückfahrt. Ja, einen schönen Tag mit Mareile verbracht. Das war toll, Fußball geguckt und viel geplaudert und noch einen schönen langen Spaziergang gehabt. Eine Dreiviertelstunde geht man da, glaube ich. Und ja, dann kam die Heimfahrt. Ich bin dann so, ja, 8:30, 9 irgendwann losgefahren. Er musste tatsächlich doch relativ früh, nach einer Dreiviertelstunde oder so, die erste Pause einlegen, weil ich im Stadion gar nicht mehr auf Toilette war. Das heißt, ich hatte dann schon wieder irgendwie 1,5 Stunden. Ich habe sehr viel Wasser getrunken im Stadion, natürlich kein Alkohol, denn Alkohol ist ein Nervengift. Auch wenn ich das erste Bier, was ich dann vielleicht um, weiß nicht, wann waren wir im Stadion, um 4, spätestens 4:30 waren wir im Stadion. Wenn ich da ein Bier getrunken hätte, dann wäre das natürlich längst verstoffwechselt gewesen, der Alkohol wäre weg gewesen. Aber es macht halt doch müde. Also es raubt dann ja dem Körper Energie und deswegen habe ich darauf verzichtet. Da muss ich nicht Alkohol trinken, auch wenn der Alkohol abgebaut ist, wenn ich am Abend noch vor allem so eine lange Autofahrt vor mir habe. So, also war ich natürlich ganz nüchtern, hatte viel Wasser getrunken, musste dann aber auf Toilette und dann habe ich da schon mal die Zeit genutzt, ein bisschen zu laden. Hatte aber vor, wieder da in Hahnenmünden zu laden, von da aus bin ich bin ja mit einer Ladung hingekommen, dann komme ich von da aus mit einer Ladung auch nach Hause, habe dann da gegen 11 die längere Ladepause gemacht und bin dann, habe dann bis 90% geladen oder so, habe irgendwie noch ein paar Süßigkeiten gekauft und habe ein Monster getrunken. Ich dachte, vielleicht hält mich das wach. Nachdem ich probiert habe zu schlafen, ich habe versucht, eine halbe Stunde zu pennen im Auto. Das funktioniert nicht gut. Also da liege ich zu unbequem, da ist es hell. Ich hatte keine Schlafmaske dabei. Das ist alles einfach zu komisch gewesen. Und ich war natürlich auch aufgekratzt vom Fußball und von der Fahrt. Also ich war halt zu angespannt, um da schlafen zu können. Meine Tochter kann das gut, sagt sie. Ich kann das nicht gut beim Ladestopp schlafen. Naja, also immerhin eine halbe Stunde Augen zugehabt, Hörbuch gehört. Zu Podcasts kann ich ja nicht so gut einschlafen, weil ich diesen Einschlafen-Podcast nicht zum Einschlafen hören kann. Da rege ich mich viel zu sehr über mich selber auf, wie undeutlich ich manchmal spreche, was für Quatsch ich erzähle, wie ich den Faden verliere. Und andere Podcasts sind mir meistens zu interessant, zu aufregend. Dialoge kann ich gar nicht so einschlafen, es muss immer ein Sprecher sein. Und ich habe gerade ein ganz tolles Hörbuch von Jim Dale. Das ist ein Sprecher. Die allerersten Hörbücher, die ich jemals zum Einschlafen gehört habe, war Ende der 90er. Harry Potter, Band 1 und 2, habe ich als MP3 irgendwo aus dem Internet bekommen. Womöglich illegal, wer weiß das schon. Und der Sprecher damals war Jim Dale. Die sind mittlerweile neu aufgenommen worden, die Harry Potter Hörbücher auf Englisch. Und das ist dieser ganz bekannte Sprecher mit dieser markanten Stimme. Kommt mir der Name gerade nicht in den Kopf. Und bei Audible zumindest gibt's die auch gar nicht mehr. Harry Potter gelesen von Jim Dale, glaube ich. So, aber da habe ich letztes Mal geguckt, was liest Jim Dale denn heutzutage so. Und es gibt ein Buch von Aaron Morgenstern, The Night Circus. Das sah irgendwie interessant aus, klang interessant. Gelesen von Jim Dale und das höre ich gerade zum Einschlafen und das ist ganz wunderbar. Also diese Stimme von Jim Dale, da hängt für mich halt ganz viel Erinnerung dran. Liest das ganz großartig, toller britischer Akzent und die Geschichte ist super schön. Manchmal ein bisschen gruselig und komisch, so beängstigend, weiß ich nicht. Aber es ist ja auf Englisch, muss ich gar nicht so genau hin. Ich verstehe das natürlich alles, aber ich kann dazu ganz hervorragend einschlafen. The Night Circus von Aaron Morgenstern, read by Jim Dale. Habe ich da gehört. Genau. Und konnte ich aber nicht einschlafen. Ja, bin ich weitergefahren bei 90% Akkuladung und das war zu früh. Ich habe dann, wie gesagt, noch irgendwie Monster getrunken, Süßigkeiten gegessen, bin aber nicht bis nach Hause gekommen. Also es war, zuerst hatte ich gar keinen Puffer in der Reichweite gegen Reststrecke. Ich lasse immer den Navi laufen, auch wenn ich ganz genau weiß, wo ich längs fahren muss, weil mir der Navi immer ganz genau sagt, wie weit es noch bis zu meinem Ziel ist. Und das geht natürlich linear runter, je nachdem, wie schnell ich fahre. Die Restreichweite wird mir im Auto angezeigt, in Abhängigkeit von dem Akkustand und dem Verbrauch. Nicht dem aktuellen Verbrauch, sondern irgendwie so einer so einer Mischung aus, was habe ich so in der letzten Zeit so verbraucht. Ich weiß gar nicht, wie weit der zurückgeht. Zumindest schwankt das dann immer mal. So, das heißt, wenn der durchschnittliche Verbrauch hochgeht, dann sinkt die Restreichweite des Autos, die angezeigte, schneller, als ich tatsächlich die Strecke zurücklege. Und andersrum natürlich auch. So, in Kasseler Berge ist natürlich, da gibt's viel Steigung, aber natürlich auch viel runter. Das heißt, da rekuperiere ich, da gewinne ich Energie zurück, wenn ich runterfahre, aber natürlich nicht so viel, wie ich zusätzlich verbrauche, wenn ich hochfahre. Das heißt, insgesamt verbraucht man in den Kasseler Bergen natürlich ein bisschen mehr Energie, als wenn man einfach eine flache Strecke hat. Und das dachte ich, hätte ich richtig mit eingerechnet, habe ich aber nicht. Das heißt, ich hatte so am Ende nur noch so 5 Kilometer Puffer, und das will man nicht riskieren, wenn dann noch irgendwas ist, wenn die Restreichweite doch nicht richtig berechnet worden ist oder nochmal wieder runtergeht. Es gibt halt doch nicht überall schnell Ladesäulen. Also habe ich dann kurz bevor ich von der Autobahn runtergefahren bin in Soltau Süd noch einmal für 10 Minuten geladen. Mir da dann sogar auch noch ein Brötchen gekauft, was irgendwie 2 Uhr morgens war. Und ich dachte, ja, dann habe ich wenigstens was zu tun, die Viertelstunde, die ich hier kurz noch irgendwie rumstehen will. Es war dann auch kalt, es war auch dunkel, es war auch Nacht. Das heißt, spazieren gehen wollte ich dann da auch nicht mehr. Und ich war schon sehr, sehr müde. Habe dann aber keinen Kaffee mehr getrunken. Ich hatte noch eine Mate im Auto. Ich habe dann noch irgendwie Mate getrunken, um irgendwie wach zu bleiben. Bin dann in Schneeberding runter und über die B3 nach Hause gefahren. Auf der B3 war niemand mehr. Also waren irgendwie, insgesamt bin ich 3 Autos begegnet auf der ganzen Reststrecke B3 von Schneeberding bis nach Sprötze, wo ich dann abgebogen bin nach Karkensdorf. Stattdessen habe ich noch 2 Wildtiere gesehen. Ein Dachs hat versucht, mir vors Auto zu laufen, hat er nicht geschafft. Also er kam so von der Seite angerannt und ich bin dann aber, musste nur ganz bisschen ausweichen. Habe ihn nicht erwischt. Und ein Reh stand so auf der Straße rum. Es war Vollmondnacht. Die Rehe hatten es schön hell. Die konnten irgendwie schön rumlatschen. Ich konnte es aber auch rechtzeitig sehen und habe gebremst. Alles ist gut gegangen. Aber ich bin natürlich sehr aufmerksam gefahren. Also gerade wenn man alleine im Auto sitzt, mit einer Nacht und müde ist, ich bin dann einfach, ich habe einen sehr hohen Puls und sehr viel Adrenalin, weil ich halt einfach Angst habe, dass mir ein Wildtier vor das Auto rennt oder irgendwas anderes passiert. Sekundenschlaf ist nicht möglich, weil ich einfach viel zu angespannt bin. Es ist natürlich auch sehr anstrengend. Das heißt, als ich dann endlich zu Hause war, irgendwann kurz vor 3 oder so, war ich völlig erschöpft von irgendwie 2-mal lange im Auto sitzen, lange Auto gefahren, alles alleine. Ja, ob sich das jetzt gelohnt hat? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte mir lieber ein Hotel nehmen sollen, irgendein kleines Zimmer in Frankfurt oder was weiß ich, ein bisschen nördlich von Frankfurt, außerhalb, hätte ich ja noch fahren können, und dann da pennen und die Reststrecke einfach am Morgen. Das wäre viel schlauer gewesen, hätte natürlich ein bisschen Geld gekostet, aber dann hätte ich mir diese Nachtfahrt gespart und wäre am Montag deutlich frischer gewesen, denn so lag ich dann im Bett und konnte tatsächlich gar nicht einschlafen, weil ich noch viel zu aufgedreht war. Mir war dann tatsächlich auch sehr schlecht von dem ganzen Kram, den ich in mich reingestopft habe, von den komischen Getränken. Vielleicht ist Monster, Kaffee und Mate auch nicht so die gute Kombi. Mir war richtig übel und ja, das ganze Feiern war toll, das Spiel war toll, die Zeit mit Mareile zu verbringen war fantastisch. Die Fahrt war anstrengend und die Nacht war die Hölle. Der Montag war also entsprechend anstrengend. Ja, jetzt habe ich richtig weit ausgeholt, um diese Geschichte von Frankfurt zu erzählen. Jetzt wisst ihr gar nicht, warum das Wochenende vorher so anstrengend war. Ich kann es kurz anreißen. Wir haben die Solaranlage zu Ende gebaut. Ich bin endlich fertig mit unserem Solarausbau. Ich habe es schon erzählt im Realitätsabgleich von der letzten Woche. Allerdings war da noch das Blumenbeet noch gar nicht fertig. Das ist jetzt fertig und jetzt müssen wir nur noch gießen. Also nicht die Solaranlage, sondern die Blumen darunter und die Büsche, die wir verpflanzt haben. Ich werde da einfach nächstes Mal noch ein bisschen ausführlicher berichten, wie das jetzt im Garten aussieht. Denn ein Themenwunsch, der glaube ich auch in dem Discord-Server, um den Bogen nochmal zu spannen, gefragt ist, ist ein Garten-Update. Ich hatte mal eine Episode gemacht, wo ich einfach nur erzählt habe, welche Pflanzen denn im Garten gerade so gepflanzt sind. Und tatsächlich muss ich mir die, glaube ich, nochmal anhören. Denn bei einem Busch habe ich vergessen, was das war. Den sehe ich jetzt immer, der sieht so ein bisschen aus wie ein Ahorn, aber ich glaube, das ist kein Ahorn. Also wir haben mehrere Ahörner im Garten, eins davon haben wir von Nachbarn geschenkt bekommen, das ist so ein ganz normaler Ahornbaum, der so grüne Ahornblätter und ne, also irgendein Ahorn, so normales Ahorn, das gemeine Ahorn heißt es wahrscheinlich, wer weiß das schon. So, das ist ein richtig toller Baum geworden, der steht westlich vom Haus und bietet schönen Schatten auf der Terrasse am Abend und ach, das ist einfach ein richtig schöner Baum geworden. Dann haben wir ein Blutahorn gekauft, letztes Jahr gepflanzt, als tatsächlich relativ hoher Baum schon. Ich glaube, der war schon irgendwie 3 Meter hoch oder 4. Da haben wir leider uns vergriffen. Das ist so ein Säulenahorn. Das stand da aber nicht dran und das haben wir irgendwie nicht geschnallt, als wir den ausgesucht haben. Der hat so Äste, die direkt nach oben gehen. Das sieht man häufig an Straßen. Da werden Säulenbäume ganz gerne gepflanzt. Also die machen dann einfach nicht so eine breite Krone. Und das ist natürlich gut, wenn das irgendwie direkt an der Straße steht und dann irgendwie den Verkehr weniger beeinträchtigt. Tatsächlich sind diese Säulenbäume aber total schlecht. Also da bin ich keinen Kompromiss eingegangen, sondern hatte ich Unwissenheit. Dass ich diesen Baum gekauft habe, wenn ich das bewusst hätte ich den nicht gekauft, weil in solchen Bäumen Vögel schlechter nisten können. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn die Äste nicht irgendwie quasi horizontal im rechten Winkel vom Stamm weggehen, dann ist es schwieriger für Vögel Plätze in diesem Baum zu finden, sondern alle Äste gehen irgendwie direkt nach oben und das ist schwieriger für Vögel da Nistplätze zu bauen und insgesamt sind solche Bäume einfach für die Umwelt, für die Natur, für das Ökosystem nicht ganz so toll wie die normalen Bäume, wo die Äste einfach in alle Richtungen gehen. Ja, aber der steht da nun und ist wunderbar rot. Blutahorn hat sehr rote Ahornblätter und ist gleich, wenn die Blätter rauskommen, sind sie rot und der ist jetzt schon wunderschön. So, und dann haben wir noch einen Busch, der auch so rötliche Blätter hat. Der heißt aber nicht Blutahorn, sondern das ist ein anderer. Müsst ihr nochmal raussuchen. In der entsprechenden Episode zum Thema Garten habe ich die ganzen Bezeichnungen auch noch gewusst. Da hatte ich die ganzen Zettel noch hier, die habe ich alle vorgelesen. Und hinter dem Buschahorn auf der rechten Seite im Garten, auf der Westseite, steht noch ein anderer Busch. Der fängt jetzt schon an zu blühen. Und der hat auch so ahornförmige Blätter. Vielleicht sollte ich da einfach mal mit dieser Erkennungs-App schauen, was das ist. Oder ich höre mir die alte Episode nochmal an. Da habe ich das nämlich auch erwähnt, wie der heißt, weil wir den Buschahorn und diesen nächsten Busch, glaube ich, im gleichen Jahr gepflanzt haben. Das war vorletztes Jahr oder vorvorletztes Jahr. Müsste ich mal raussuchen. Genau, nächste Episode. Ha, habe ich ein Thema. Kann ich gut vorproduzieren. Mal gucken, wenn ich das aufnehme, ob ich das dann wieder live hier auf Discord mache. Das besprechen wir dann gleich in der Aftershow. Ja, jetzt habe ich gar keine weiteren Kapitelmarken gesetzt. Ich habe jetzt 4 Kapitelmarken. Anfang, Haltungsblock, Anfang, Entspannung und das muss ich dann nochmal nachhören. Ich habe 6 Minuten nach Beginn des Entspannungsteils noch eine Kapitelmarke gesetzt. Mal gucken, was das ist. Jetzt kommt eine Kapitelmarke. Denn alle, die jetzt zu dieser Kapitelmarke gesprungen sind, hören als erstes denn. Das ist total gut, mitten im Satz. Diese Kapitelmarke ist für Rainer Maria Rilke. Ich lese euch also jetzt vor das Gedicht Die Ashanti. Wir sind in der Ausgabe Sämtliche Gedichte in einem Band, vollständige Ausgabe bei Position 2204, 32%. Die Ashanti. Und da steht da oben drüber noch in Klammern Jardin d'Acclimatation. Keine Ahnung. Es sieht mit dem D und dann Apostroph, sieht es ein bisschen nach Französisch aus. Oder gibt es das auch im Spanischen? Jardin? Nee. Ich weiß es nicht. Jardin. Also das heißt bestimmt Garten. Und Akklimatation, kann man sich auch vorstellen, was das bedeutet. Ich lese euch einfach dieses Gedicht vor, vielleicht erschließt es sich. Ich kenne es nicht. keine Vision von fremden Ländern, kein Gefühl von braunen Frauen, die tanzen aus den fallenden Gewändern, keine wilde fremde Melodie, keine Lieder, die vom Blute stammten und kein Blut, das aus den Tiefen schrie, keine braunen Mädchen, die sich samten breiteten in Tropenmüdigkeit, keine Augen, die wie Waffen flammten und die Munde zum Gelächter breit und ein wunderliches Sich-Verstehen mit der hellen Menscheneitelkeit. Und mir war so bange hinzusehen. Oh, wie sind die Tiere so viel treuer, die in Gittern auf- und niedergehen, ohne Eintracht mit dem Treiben neuer fremder Dinge, die sie nicht verstehen. Und sie brennen wie ein stilles Feuer leise aus und sinken in sich ein, teilnahmslos dem neuen Abenteuer und mit ihrem großen Blut allein. Naja, das nächste Gedicht, das ich dann in der nächsten Episode vorlese, heißt Der Letzte. Auch gut. So, dann mache ich noch eine weitere Kapitelmarke. Jetzt komme ich zu Herrn Goethe, Johann Wolfgang von Italienische Reise. Wir sind im Kapitel Ferrara bis Rom bei Position 17, 20, 21%. Und der Abschnitt ist überschrieben von Herrn Goethe höchstpersönlich mit Terni den 27. Oktober abends. Augen zu und zugehört. Wieder in einer Höhle sitzend, die vor einem Jahr vom Erdbeben gelitten, das Städtchen liegt in einer köstlichen Gegend, die ich auf einem Rundgange um dasselbe her mit Freuden beschaute, am Anfang einer schönen Plain, zwischen Bergen, die alle noch Kalk sind. Wie Bologna drüben, so ist Terni hüben an den Fuß des Gebirgs gesetzt. Das ist hier eine Zeichnung von so einer steilen Klippe. Unten steht ein Häuschen, ist das Wasser davor? Nee, Hügellandschaft im Hintergrund. Bei Terni, Zeichnung von Goethe. Bleistiftzeichnung oder Skriptur, wer weiß das schon. Weiter im Text. Nun, da der päpstliche Soldat mich verlassen, ist ein Priester mein Gefährte. Dieser scheint schon mehr mit seinem Zustande zufrieden und belehrte mich, den er freilich schon als Ketzer erkennt, auf meine Fragen sehr gern von dem Ritus und anderen dahin gehörigen Dingen. Dadurch, dass ich immer wieder unter neue Menschen komme, erreiche ich durchaus meine Absicht. Man muss das Volk nur untereinander reden hören, was das für ein lebendiges Bild des ganzen Landes ergibt. Sie sind auf die wunderbarste Weise sämtlich Widersacher, haben den sonderbarsten Provinzial- und Stadteifer, können sich alle nicht leiden, die Stände sind im ewigen Streit und das alles mit immer lebhafter, gegenwärtiger Leidenschaft, dass sie einem den ganzen Tag Komödie geben und sich bloßstellen und doch fassen sie zugleich wieder auf und merken gleich, wo der Fremde sich in ihrer Tun und Lassen nicht finden kann. Spoleto habe ich bestiegen und war auf der Wasserleitung, die zugleich Brücke von einem Berg zu einem anderen ist. Die zähen Bogen, welche über das Tal reichen, stehen von Backsteinen ihre Jahrhunderte so ruhig da und das Wasser quillt immer noch in Spoleto an allen Orten und Enden. Das ist nun das dritte Werk der Alten, das ich sehe, und immer derselbe große Sinn. Eine zweite Natur, die zu bürgerlichen Zwecken handelt, das ist ihre Baukunst. So steht das Amphitheater, der Tempel und der Aquädukt. Nun fühle ich erst, wie mir mit Recht alle Willkürlichkeiten verhasst waren, wie zum Beispiel der Winterkasten auf dem weißen Stein, ein Nichts um Nichts, ein ungeheurer Konfektaufsatz und so mit tausend anderen Dingen. Das steht nun alles totgeboren da, denn was nicht eine wahre innere Existenz hat, hat kein Leben und kann nicht groß sein und nicht groß werden. Was bin ich nicht in den letzten 8 Wochen schuldig geworden an Freuden und Einsicht, aber auch Mühe hat's mich genug gekostet. Ich halte die Augen nur immer offen und drücke mir die Gegenstände recht ein. Urteilen möchte ich gar nicht, wenn es nur möglich wäre. San Croce Fisso, eine wunderliche Kapelle am Wege, halte ich nicht für den Rest eines Tempels, der am Orte stand, sondern man hat Säulen, Pfeiler, Gebälke gefunden und zusammengepflegt, nicht dumm, aber toll. und toll war, glaube ich, damals noch mit anderer Bedeutung besetzt als heutzutage. Beschreiben lässt sich's gar nicht. Es ist wohl irgendwo in Kupfer gestochen. Und so wird einem denn doch wunderbar zumute, dass uns, indem wir bemüht sind, einen Begriff des Altertums zu erwerben, nur Ruinen entgegenstellen, aus denen man sich nun wieder das kümmerlich aufzuerbauen hätte, wovon man noch keinen Begriff hat. Also ein langes Kapitel hier. Mit dem, was man klassischen Boden nennt, hat es eine andere Bewandtnis. Wenn man hier nicht fantastisch verfährt, sondern die Gegend real nimmt, wie sie da liegt, so ist sie doch immer der entscheidende Schauplatz, der die größten Taten bedingt. Und so habe ich immer bisher den geologischen und landschaftlichen Blick benutzt, um Einbildungskraft und Empfindung zu unterdrücken und mir ein freies, klares Anschauen der Lokalität zu erhalten. Da schließt sich denn auf eine wundersame Weise die Geschichte lebendig an und man begreift nicht, wie einem geschieht. Und ich fühle die größte Sehnsucht, den Tacitus in Rom zu lesen. Ja, längeres Kapitel. Als nächstes geht's ums Wetter. Deswegen setze ich mir hier mal eine Notiz und lese da einfach beim nächsten Mal weiter. Denn diese Episode ist jetzt schon ganz schön lang geworden. Okay, ich habe im Heizungsblock ein bisschen überzogen. Aber ja, ich werde jetzt müde. Ich muss ja auch in 18 Minuten muss ich die Episode veröffentlichen, damit ich 21.30 Uhr schaffe. In diesem Sinne, ich freue mich, dass ich hier endlich mal wieder live gesendet habe. Ich gucke jetzt gleich nochmal in den Chat, ob es da noch Fragen gibt, ob da noch Leute sind, die mir hier bei dem Gebrabbel noch zuhören. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, dass ihr ausreichend Schlaf findet. Ich habe in der vorletzten Nacht viel zu wenig Schlaf gefunden und das hat man sehr gemerkt gestern. In der letzten Nacht habe ich den Schlaf nachgeholt, ausgiebig geschlafen. Heute ging es mir schon viel besser, aber auch heute möchte ich wieder früh ins Bett. Ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid und ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.